Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hier ist der Kompressor-Podcast mit Max Oppel. Willkommen. Ich habe ein intensives Gespräch mit dem Kunsthistoriker Bertram Kaschek geführt. Er hat über den DDR-Fotografen Christian Borchert geforscht. Borchert hat den Alltag in der DDR auf besondere Art festgehalten. Schwarz-Weiß, viele Porträts und vor allem seine Heimatstadt Dresden und ihre Einwohner mit der Kamera begleitet. Seit den 60er Jahren hat er sein Fotoarchiv akribisch gepflegt. Und jetzt, 20 Jahre nach seinem Tod, ist die Biografie Tektonik der Erinnerung von Bertram Kaschek erschienen. Natürlich mit vielen Fotos, deren Geschichte ganz wunderbar miterzählt wird. Hallo.
Guten Tag.
Herr Kaschek, was war denn Christian Borchert für ein Mensch? Was hat ihn gereizt?
Christian Borchert war ein zurückhaltender Mensch. So wird er von den meisten seiner Kollegen und Freunde beschrieben. Er war in seinem frühen Leben, in seiner Jugend, ein begeisterter Filmer, Schmalfilmer und Fotograf. Er hat mit 12 Jahren begonnen zu fotografieren und Sie hatten das schon gesagt, ein großes Archiv angelegt, ein Leben lang, bis zu seinem vorzeitigen Tod im Jahre 2000. Und ihn hat immer das Dokumentarische am Fotografischen gereizt, also das Vermögen der Fotografie, bestimmte Konstellationen im Bild festzuhalten, die Zeugnis ablegen über einen historischen Augenblick.
Also er hat in sich schon oder sich selbst schon als Chronist auch betrachtet. Er ist vorzeitig, weil Sie es gesagt haben, bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Damit wir jetzt ein Gefühl für ihn bekommen, Christian Borchert hat außer großen Projekten und Stadtansichten auch eben ganz Alltägliches fotografiert, zum Beispiel eine junge Familie vor einer S-Bahn-Mauer, die durch den strömenden Regen läuft. Oder auch eine ältere Frau, die in einer Konsum-Kaufhalle die Milchschläuche kontrolliert. Was würden Sie sagen, ist das Besondere an diesen Bildern?
Ja, Sie haben zwei Bilder genannt, die zu den berühmtesten Borchert-Bildern zählen, die aber einen ganz unterschiedlichen Gehalt und eine ganz unterschiedliche fotografische Sprache haben. Das erste Bild, entstanden am S-Bahnhof Nöldner Platz in Berlin, zeigt eben diese junge Familie im Regen, die bei einem Platzregen Mitte Mai im Jahre 1971 Schutz sucht an dieser Mauer, zwischen Mauer und Pfütze entlangläuft. Der Vater hält schützend den Regenschirm über seine Frau. Die Tochter läuft vorne weg. Das ist ein atmosphärisch sehr dichtes Bild, das einen ganz kurzen Moment festhält. Und Borchert hat das selber auch beschrieben. Er hat einen kurzen Text zur Entstehung dieses Bildes verfasst, in dem es eben auch heißt, dass er von diesem Platzregen überrascht gewesen ist, aus dem Fenster geguckt hat und gemerkt hat, was da draußen alles los ist und dann das Teleobjektiv aufgeschraubt hat und ganz wie ein Jäger diese einzelnen Szenen, die ihm da begegnet sind, festgehalten hat mit der Kamera. Und dieses Bild, was Sie erwähnt haben und was ich gerade kurz beschrieben habe, das ist sicher das gelungenste, schönste aus dieser Serie, das er selber auch immer wieder abgezogen und publiziert hat. Und das entspricht natürlich diese Betonung des flüchtigen Augenblicks, das entspricht einer Vorstellung von Fotografie, die wir mit dem Franzosen Henri Cartier-Bresson vor allem verbinden, nämlich die Vorstellung vom entscheidenden Augenblick, dass der Fotograf intuitiv und sehr schnell sich entscheiden muss und dann mit einer gewissermaßen schnellen Geste das richtige Bild macht.
Und wo würden Sie sagen, ist in diesem Bild das Besondere? Also das, was sozusagen dieses Bild für die Zeit so aussagekräftig macht?
Ja, also erstmal ist es natürlich ein sehr schönes Bild. Man sieht den fallenden Regen, der bildet so eine Struktur über das ganze Blatt. Wenn das ein großer Abzug ist, 30 mal 40 Zentimeter, dann ist das eine ganz tolle grafische Struktur. Gleichzeitig sieht man vom Regenschirm noch die einzelne Spitze, die sozusagen hervorlugt und sozusagen den Mittelpunkt des Kreises markiert. Also das ist formal alles äußerst gelungen. Es gab Menschen, die darin eine allegorische Dimension gesehen haben, dass diese Mauer, die eigentlich nur eine S-Bahn-Mauer ist, auf die Berliner Mauer anspielen würde. Da wäre ich eher skeptisch, zumal zum Zeitpunkt der Entstehung des Bildes. Da hat Borchardt eben eher sozusagen diese geglückte formale Konstellation interessiert. Mhm. Das Interessante ist aber, Sie haben das zweite Bild erwähnt, bei dem eine Frau eine Milchtüte aus einem großen Bottich zieht und überprüft, ob diese Milchtüte auch dicht ist. Und dann hält die so spitz mit mehreren Fingern und lässt die Milch abtropfen. Und das ist ein Bild, das einem ganz anderen fotografischen Gestus verpflichtet ist, nämlich einem, der sich mehr Zeit lässt und der nach Momenten sucht, die selber schon eine Dauer in sich tragen. Und das war im Grunde der Gestus, den Christian Borchardt in seinem weiteren Leben, also so ab den 80er Jahren, stärker kultiviert hat. Das erste Bild war aus dem Jahr 1971, das andere ist aus dem Jahr, ich glaube jetzt 1980. Das heißt, da hat sich was getan, da hat sich auch was gewandelt in seinem Bildideal, in seiner Vorstellung von einem gelungenen Bild. Er war später nicht mehr so auf den ganz flüchtigen Moment aus.
Ich ertappe mich oft, dass ich bei DDR-Fotografen versuche, anhand der Bilder rauszufinden, wie sie gedacht haben, also auch politisch gedacht haben, weil natürlich in diesem Staat auch vieles im Dienst der Propaganda war, aber auch vieles gerade eben nicht, nämlich verborgen von jeglicher staatlicher Einflussnahme. Wo würden Sie ihn da verorten?
Ja, Christian Borchardt hat seinen Weg in die professionelle Fotografie, das muss man so sagen, über die Propagandafotografie gefunden. Während seiner Armeezeit bekam er die Möglichkeit, dort eine kleine Ausstellung zu machen. Da wurden Leute auf ihn aufmerksam und dann wurde ihm angeboten, für einen großen Band über die NVA zu fotografieren. Und das hat er dann auch getan, sehr erfolgreich, und wurde auch gelobt von seinen Auftraggebern. Allerdings genau zu einem Zeitpunkt 1968, als die Truppen des Warschauer Pakts in Prag den Prager Frühling niedergewalzt haben. Und das heißt, das muss ihm auch zu Bewusstsein gekommen sein und vor allen Dingen später. Er hat dann ab 1970 zum einen als Bildreporter gearbeitet für die Neue Berliner Illustrierte, parallel aber auch ein Fernstudium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig absolviert. Und während dieser Studienzeit, da ist er eben auch in Kontakt, viel stärker in Kontakt mit künstlerischen Positionen der Fotografie gekommen. Da wurde ihm bewusst, dass er, dass Propaganda eigentlich überhaupt nicht sein Ding ist und dass ihn was ganz anderes interessiert als eine parteiliche Pressefotografie, die sozusagen Werbung für den Sozialismus macht.
Also sein Werk ist ja auch sehr vielfältig. Dennoch nochmal auf dieses Politische kommen. Der hat ab 75 für die Stasi sich verpflichtet, allerdings nach anderthalb Jahren dann auch wieder aufgehört. Wie würden Sie das einordnen?
Ja, das ist 1975 passiert zweierlei. Er scheidet aus dem Reporterdienst aus, entscheidet sich für eine freiberufliche Karriere als Fotograf und zugleich, sicher der Makel in seiner Biografie, unterschreibt er eine Erklärung, dass er als informeller Mitarbeiter der Staatssicherheit tätig sein wird. Tut das auch für knappe zwei Jahre, ist er geführt, wird auf Westberliner Bürgerinnen und Bürger angesetzt, denen er kleine Informationen entlocken soll, tut das aber relativ widerwillig, sagt auch gleich, dass er niemals Freunde, Bekannte, auch nicht ostdeutsche Bürger aushorchen könnte und zieht sich dann aber nach einem guten Jahr, also so im Laufe des Jahres 1976, von seinen Führungsoffizieren immer weiter zurück und hat dann im Herbst des Jahres 1976 eine große Ausstellung Schriftsteller vor der Kamera. Und zu diesem Zeitpunkt, das ist ein sehr kritischer Zeitpunkt, die Ausstellung eröffnet genau zwei Tage, nachdem Wolf Biermann aus der DDR ausgewiesen wurde, die Staatsbürgerschaft verloren hatte. Und die Ausstellung, die Borchardt da gezeigt hat, die zeigte ungefähr 20 Leute, die eine Petition gegen diese Ausbürgerung unterschrieben hatten, die von Stefan Heim und Stefan Hermlin initiiert worden war. Und so erschien diese Ausstellung als eine kritische Intervention zugunsten Biermanns. Und die Stasi war völlig aufgescheucht, weil sie plötzlich merkte, unser eigener Mitarbeiter macht hier sozusagen Politik gegen uns und fühlt ihm auf den Zahn. Und in diesem Zuge entscheidet er sich gegen die Staatssicherheit und kündigt seine Mitarbeit auf. Also zum Zeitpunkt des höchsten politischen Drucks beweist er Rückgrat, gibt alles auf dort und zieht sich zurück und behauptet sogar gegenüber den Stasi-Mitarbeitern, dass er weiterhin diese systemkritischen Schriftsteller ausstellen möchte, weil er sie weiterhin für wichtige Figuren des intellektuellen Lebens hält.
Also er hat im Grunde seine künstlerische Arbeit auf jeden Fall wichtiger genommen und diese Porträts, die er mit Familien in der DDR gemacht hat, die hat er später dann nochmal besucht nach der Wende. Kann man da auch schon sagen, das ist sozusagen eine Vervollständigung, also etwas, ein Kreis, den er damit schließen wollte?
Ja, ich meine, als er dieses Projekt, Sie erwähnen, dass der Familienporträts angefangen hat 1983, da konnte er natürlich nicht ahnen, dass es einmal diese Dimension der Vor- und der Nachwendeaufnahmen geben würde. Damals wollte er so eine Art Querschnitt durch die DDR-Gesellschaft mit den Familienporträts leisten, so eine Art gefühlte Mitte der DDR-Gesellschaft abbilden. Aber auch wenn er nicht wissen konnte, dass die DDR 10 Jahre später nicht existieren würde, war er sich der historischen Dimension dieses Projektes, da so einen Zeitschnitt zu legen und späteren Generationen zu ermöglichen, etwas über eine Zeit zu erfahren, der war er sich schon 1983 extrem bewusst.
Woher kommt eigentlich Christian Borcherts besondere Beziehung zu Dresden? Das ist natürlich seine Heimatstadt, aber er ging ja früh dann zum Studium weg und lebte dann in Berlin.
Das ist richtig. Seit der zweiten Hälfte der 60er Jahre hat er Dresden im Grunde immer nur als Gast besucht. Und diese Distanz war für ihn sehr wichtig, um Dresden tatsächlich auch dann zum Thema machen zu können. Dass er immer einer war, der dann auch von außen kam und einen anderen Blick auf diese Stadt hatte. Biografisch war Dresden für ihn natürlich schon allein deshalb bedeutsam, weil er im Alter von 3 Jahren den Luftangriff auf Dresden miterlebt hat. Das zählt zu seinen frühesten Kindheitserinnerungen und das ist sicher eine traumatische Erfahrung, die ihn nie losgelassen hat. Ganz ähnlich wie sein Freund, den Schriftsteller Heinz Tschechowski, mit dem er auch gemeinsam Projekte zu diesem Thema durchgeführt hat. Tschechowski hat etwa den großen Essay in Christian Borcherts Buch über den Wiederaufbau der Semperoper geschrieben. Und das heißt, das war ein Thema, das ihn bewegt hat und er hat schnell gemerkt, dass die Dresdner insgesamt natürlich sich gerne mit ihrer Geschichte auseinandersetzen, sehr stolz sind auch auf ihre Geschichte, nicht zu Unrecht, dass er aber auch merkt, dass vielleicht auch kritische Gegenimpulse und auch eine gewisse Selbstkritik fehlt und bestimmte Projekte, die er durchgeführt hat im Anschluss an sein Projekt zum Wiederaufbau der Semperoper, etwa seine Bilder aus Dokumentarfilmen, wo er über 500 Bilder Einzelfilmstills aus Dokumentarfilmen herausfotografiert hat und die zu einer großen Bildgeschichte Dresdens zusammenmontiert hat. Da ist ihm auch wichtig zu zeigen, dass Dresden natürlich in die Geschichte und auch in die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts auf problematische Weise verflochten war. Dass Dresden eine Stadt war, in der der Nationalsozialismus sehr früh sehr große Erfolge feiern konnte.
Also er wollte den Opfermythos in Dresden ein bisschen dekonstruieren.
Da stand er natürlich nicht allein Mitte der 80er Jahre. Das fing auch in kirchlichen Kreisen zu diesen Zeiten an, dass man sich selbstkritisch die Frage gestellt hat, welche Rolle Dresden eigentlich im Nationalsozialismus gespielt hat. Und da ist er aber ganz up to date und ist zu einem frühen Zeitpunkt sozusagen ein maßgeblicher Akteur in diesem Diskurs.
Bertram Kaschek, Sie selbst haben über viele Jahre Christian Borchert studiert, sein Werk erforscht. Wie kamen Sie denn gerade auf ihn als jemand, der 3 Jahrzehnte später im Westen geboren wurde?
Na, ich bin 2003 nach Dresden gekommen und relativ bald auf ihn gestoßen im Rahmen einer Ausstellung, die 2005 im Kupferstichkabinett, wo ich jetzt auch die große Retrospektive durchgeführt habe, wo eine Ausstellung mit dem Titel Mensch durchgeführt wurde. Und da wurde ich angefragt, ob ich einen kleinen Text über Christian Borcherts Bilder aus Dokumentarfilmen schreiben konnte vom damaligen Ausstellungskurator Wolfgang Hesse. Und schnell wurde mir dann klar, als ich 2005/06 diesen ersten Aufsatz über ihn geschrieben habe, dass da eigentlich noch viel zu holen ist, weil es ein ganz toller Nachlass ist, der wunderbar aufbereitet wurde in der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek sowie in der Deutschen Fotothek und das ein Schatz war, der bislang nicht gehoben wurde und das war auch bis knapp 20 Jahre nach seinem Tod in gewisser Weise nicht der Fall. Es hat nie eine große Retrospektive gegeben und die haben wir jetzt im Kupferstichkabinett Dresden jetzt nachgeholt und auch in einer vierteiligen Retrospektive. Wir hatten auch einen Satelliten in Wuschke, einen Ort in der Oberlausitz, wo Christian Borchert in einer Dichterkolonie regelmäßig zu Gast war. Also es war ein vielfältiges Programm, das ihn wieder stärker ins Bewusstsein holen sollte.
Bücher lesen geht auch in der Corona-Krise. In die Kneipe gehen vielerorts nicht mehr. Wegen Betriebsverbots musste jetzt zum ersten Mal seit 41 Jahren eine Berliner Kneipenlegende schließen. Das Schlawinchen im Bezirk Kreuzberg. Der Wirt hat zuerst den Schlüssel gar nicht gefunden. Ihn können Sie im zweiten Kompressor-Podcast hören.